Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit zwei jungen Journalistenkollegen, für die das Jahr 2014 insofern ein ganz besonderes war. Beide haben ein Jahr lang in Afghanistan gelebt und gearbeitet. Guten Morgen und herzlich willkommen, Ronja von Wurms-Seibel und Niklas Schenk.
Guten Morgen.
Ihr wart jetzt in diesem Jahr 2015 nochmal in Afghanistan, genauer gesagt in Kabul, für 6 Wochen, seit vor einer Woche zurückgekommen. Wie sehr hat sich das Land verändert?
Das Land ist natürlich schwer zu sagen. Was wir immer mitbekommen, ist, wie sich die Stimmung so verändert hat bei den Leuten. Und die war dieses Mal nicht besonders gut, leider. Was, glaube ich, damit zusammenhängt, dass seit der Wahl im letzten Jahr sehr wenig passiert ist politisch. Also die Regierung hat es jetzt langsam geschafft, alle Ministerien mal zu besetzen in fast einem Jahr. Mhm. Davon sind die Leute sehr enttäuscht. Und das andere ist, dass es viele Anschläge gab und die Kämpfe zugenommen haben.
Das war auch der Tenor im Beitrag von Sandra Petersmann vor der Sendung, wo auch letztlich rauskam, diese Regierung bringt nichts zustande. Sandra Petersmann hat auch davon berichtet, dass in Afghanistan erste IS-Fahnen zu sehen sind. Habt ihr das, Niklas, auch bemerkt? Ist euch das auch aufgefallen in Kabul?
Wir bemerken das nicht. Es gibt ein paar wahhabitische Studenten an der Uni, die immer wieder sich Kabeleien liefern, aber das ist nicht der IS, wie er jetzt in Nachrichtenmeldungen aufteilt. Das sind Provinzen. In Jalalabad und Logar in der Nähe von Kabul und noch 5 andere Provinzen gab es das jetzt. Das waren häufig Kommandeure und kleinere Milizen, die mit ihrer Führung bei den Taliban unzufrieden waren und sich jetzt faktisch selbst deklarieren als IS. Und
Wenn du die Taliban ansprichst, merkt man im Vergleich zu diesem Jahr 2014, das sie ja fast komplett in Kabul verbracht hat, merkt man da heute, ein halbes Jahr danach, eine andere Präsenz?
In Kabul selbst würde ich sagen, nein. Also es gab jetzt dieses Mal viele Anschläge, als wir da waren, aber das schwankt auch immer. Letztes Jahr gab es auch 2, 3 Phasen, wo einfach innerhalb von 2, 3 Wochen wahnsinnig viele Anschläge sind und dann gibt es 6, 7 Wochen gar nichts. In Kabul selbst habe ich keinen Unterschied wahrgenommen.
Gleichzeitig sind die Zahlen von zivilen Toten, von denen die meisten aufs Konto der Taliban gehen, schon deutlich gestiegen. Ich glaube um 30% seit dem Vorjahr. Das heißt, das ist auch einer von den Faktoren, die einfach auf die Stimmung drücken, die Leute mitkriegen, die wir vielleicht in unseren Nachrichten nicht so mitkriegen, aber die dort natürlich total präsent sind.
Ich wollte gerade sagen, also die Stimmung, was jetzt so das Einschätzen der Arbeit der Regierung angeht, ist das eine, aber so die Zukunftsperspektive, die man für sich und seine Familie sieht, ist ja was ganz anderes. Ihr habt ja nun auch Freunde gewonnen in Kabul, habt die jetzt wieder gesehen und mit denen geredet, was haben die erzählt?
Die meisten sind sehr pessimistisch. Ich glaube, das liegt auch damit, dass man jetzt nicht mehr so einen Hoffnungspunkt hat, an dem man sich krallen kann. Letztes Jahr konnte man immer noch sagen, ja, vielleicht durch die Wahl, vielleicht mit der neuen Regierung, vielleicht mit dem Abzug der NATO-Truppen. Jetzt ist das alles vorbei und es ist nichts davon hat irgendeine sichtbare Besserung gebracht. Gleichzeitig sind die Kämpfe im Norden des Landes sehr viel stärker geworden. Das heißt, gerade in Kabul haben die Leute jetzt auch das Gefühl, so der Krieg kommt von allen Seiten ein bisschen auf sie zu. Mhm. Also wir haben es dieses Mal stärker erlebt als sonst, dass uns ganz viele Leute angesprochen haben, könnt ihr uns irgendwie mit nach Deutschland bringen, gibt es nicht irgendeinen Weg. Und da haben wir schon mehr Verzweiflung wahrgenommen als sonst. Man muss aber auch sagen, Kabul ist, gerade Kabul und auch Afghanistan ist so ein Land, da schwankt es auch sehr. Es kann auch heißen, in einem Monat ist alles wieder ganz anders.
Euer afghanisches Abenteuer, ihr habt Filme dort zusammen gemacht. Ronja hat eine regelmäßige Zeitkolumne über einen bestimmten Zeitraum hin gehabt und jetzt auch ein Buch veröffentlicht. Wir reden drüber in SWR 1, Leute, heute Vormittag mit Ronja von Wurms-Seibel und mit Niklas Schenk, zwei junge Journalisten, die auch privat zueinander gehören, die das letzte Jahr 2014 in Afghanistan verbracht haben, um dort zu leben und natürlich auch zu arbeiten. Um euch ganz kurz vorzustellen, Ronja, du bist 28 Jahre alt, hast in München studiert.
Genau.
Was hast du da?
Ich habe Politik studiert war kein großer Studiumsfan. Ich habe es irgendwie hinter mich gebracht.
Und bist dann nach Hamburg
zur Zeit? Genau, ich bin dann nach Hamburg gegangen zur Zeit ins Politikressort, war da 9 Monate und habe danach beschlossen, mich selbstständig zu machen und in die Welt zu ziehen.
Niklas Schenk, Henry-Nannen-Schule in Hamburg, also große deutsche Journalistenschule.
Ja? Hören die auch gerne, ja.
Ja, klar.
Stimmt auch, ja.
Ist ja auch so. Also Pendant dazu ist in München die Journalistenschule dort. Und danach?
Danach bin ich zum NDR gerutscht, da haben wir ein großes Projekt gemacht, Geheimer Krieg. Da ging es darum, wie Deutschland beim Krieg gegen den Terror der Amerikaner hilft, ohne groß drüber zu reden. Mhm. Und dann war der Anschluss, Ronja war damals schon mal nach Afghanistan vorgegangen und ich bin dann hinterher. Der Anschluss war irgendwie nahtlos, sich dann einige der Dinge vor Ort anzuschauen.
Ronja, dieser Entschluss jetzt einfach, ich glaube, es war gar nicht am Anfang klar, dass es ein Jahr wird, aber zunächst mal für längere Zeit nach Afghanistan zu gehen. War das irgendwie eine spontane Eingebung oder ist da was in dir gereift?
Nee, das ging so über eine ganze Zeit. Im Nachhinein sieht es aus wie so ein roter Faden, aber hat sich eigentlich so ergeben. Ich war einmal mit der Bundeswehr dort für 2 Wochen, hatte dann das Gefühl, ich habe eigentlich noch nichts gesehen von Afghanistan, bin wiedergekommen für Recherchen und habe dann irgendwann beschlossen, okay, jetzt will ich einfach mal länger vor Ort bleiben, um auch den Alltag eben kennenzulernen und den zu beschreiben, den man, finde ich, in 2 Wochen oder so gar nicht sehen kann.
Wie haben deine Eltern das aufgenommen? Wie begeistert waren sie?
Ja, die waren natürlich gar nicht begeistert. Ich habe es versucht, das als Überraschung zu verkaufen und habe gesagt, voll super, ich darf für die Zeit nach Afghanistan gehen. Und die Gesichter gingen runter. Wir waren auf einer Familienfeier und danach mein Bruder ist rausgegangen. Mein Vater hat gesagt, um Gottes Willen. Meine Schwester hat gesagt, ich weiß, ich kann dich nicht überreden. Aber dann habe ich so einen nach dem anderen, ich komme aus einer großen Familie, ich habe 3 Geschwister besänftigt. Und mit der Zeit ging es so. Aber für die ist natürlich schwierig, klar.
Niklas, wie war das bei dir und bei deiner Familie?
Meine Familie irgendwie macht, glaube ich, einen Punkt draus, gar nicht viel zu sowas zu sagen. Ich merke es dann hinterher. Wenn ich jetzt zurückgekommen bin gerade, da hat meine Mutter angerufen, wie es uns geht, und hat dann so den Halbsatz nachgeschoben, ob wir jetzt erstmal nicht mehr hinfahren. Und als ich gesagt habe, dass wir jetzt für das, woran wir jetzt arbeiten, da nochmal hin müssen, noch 2-mal wahrscheinlich, da hat sie so einmal kurz geschnauft, aber sich dann verkniffen.
Hattet ihr euch auch vorab überlegt, wie ihr euch verhaltet, wenn in Deutschland eine Meldung aufschlägt, es hat wieder einen Selbstmordanschlag gegeben, beispielsweise in Kabul, in der Stadt, in der ihr dann gelebt habt und von der auch eure Eltern wussten, dass ihr da seid?
Jetzt müssen wir Tricks verraten wahrscheinlich.
Ich habe mir nichts davor vorgenommen, wie man damit umgeht. Das merkt man dann vor Ort. Also ich versuche bei sowas möglichst wenig panisch zu reagieren, sowohl in Kabul auch als meiner Familie gegenüber. Und was ich dann immer gucke einfach ist, welche Anschläge kommen nach Deutschland? Von welchen bekommt man überhaupt mit? Ganz viele. Die meisten davon ist in Deutschland gar nichts vorhanden in den Medien. Und bisher hatten wir auch das Glück, dass wir wirklich nie dabei waren, wenn vor Ort waren, richtig, wenn irgendwas passiert ist. Also wir haben das oft gehört, aber wir haben es Gott sei Dank nie gesehen und uns ist nichts passiert bisher. Mhm. Und da versuche ich dann auch irgendwie meine Familie jetzt nicht unnötig Sorgen zu machen, indem ich jeden Tag sage, heute gab es wieder einen Anschlag, aber es ist nichts passiert.
Niklas, wir geben normalerweise ein Lebenszeichen. Okay. Aber wir sagen jetzt nicht unbedingt, es gab hier einen Anschlag und uns geht es gut, sondern wir sagen, wir wollten eh mal wieder mit euch sprechen oder hier ist ein Foto oder einfach, dass sie wissen, okay, der Anschlag war dann und die Meldung von den beiden war jetzt und dann ist okay.
Unsere beiden Leute-Gäste sind die Journalisten Ronja von Wurm-Seibel und Niklas Schenk, die für ein Jahr 2014 in Afghanistan speziell und vor allem in Kabul waren. Jetzt wart ihr nochmal für 6 Wochen dort, habt sozusagen auch ein inneres Update machen können. Habt ihr einen Film dort angefangen oder
gebracht? Wir haben jetzt angefangen an einem Film zu arbeiten, Leute zu treffen für einen Film. Da geht es um einen Selbstmordanschlag in Kabul, in einem Theater, das sich im weitesten Sinne um Selbstmordanschläge drehte. Mhm. Und wir versuchen abzubilden, die Reaktion dieser Künstler-Community, weil fast nur Künstler im Publikum waren und eben auf der Bühne auf einen Anschlag auf einen Schuss.
Wann war der Anschlag? Wie viele Opfer hat er gefordert?
Der Anschlag war im Dezember und war von den reinen Totenzahlen verhältnismäßig gering. Es sind 2 Menschen dabei gestorben, ein Deutscher und ein Afghane. Ja. Es waren aber 300 Leute im Publikum und wir wollen eigentlich auch zeigen, dass es eben nicht nur um die Toten und die Verletzten geht, sondern auch um die vielen Leute, die sowas mitbekommen. Ja. Und auch wenn sie nicht in den Nachrichten landen, davon eben ganz massiv betroffen sind. Und wir haben jetzt mit so 10, 15 Leuten gesprochen und das hat bei jedem das Leben komplett auf den Kopf gestellt.
Wie schwer war es da in Deutschland, Überzeugungsarbeit zu leisten bei den jeweiligen Redakteuren, weil zynisch gesagt in Anführungsstrichen nur 2 Tote bei diesem Anschlag?
Soweit sind wir noch nicht. Wir sind gerade dabei, eine Finanzierung dafür zu suchen. Wir werben uns um alle möglichen Filmförderungen, klappern Redaktionen ab und werden jetzt in den nächsten Wochen einen Trailer machen und damit auf Redakteure zugehen.
Ganz zuversichtlich. Als ihr jetzt wieder in Kabul wart, seid ihr in eurer alten Wohngemeinschaft untergekommen. Wie war das Wiedersehen?
Schön, das war sehr schön. Unsere Haushälterin hat ganz schrecklich geweint, als wir gegangen sind, einen Tag lang oder zwei Tage eigentlich lang, und hat uns auch nicht geglaubt, dass wir wiederkommen, weil sie natürlich schon viele Ausländer gehen hat sehen, die gesagt hat, eines Tages kommen wir wieder, und das ist in den meisten Fällen nicht passiert. Von daher war sie und andere Freunde wahnsinnig, haben sich einfach gefreut, dass wir jetzt wiederkommen, und das stimmt, was wir gesagt haben.
Das war eine WG mit wem zusammen?
Das war eine WG mit anderen Ausländern zusammen, die immer so ein bisschen wechseln. Eine Zeit lang waren es hauptsächlich deutsche Entwicklungshelfer. Inzwischen ist es ein bisschen internationaler geworden mit noch einem Halbholländer sozusagen und einer Engländerin. Und genau.
Mhm. Ansonsten klassisches WG-Ambiente. Jeder hat sein Zimmer. Abends wird gemeinsam gekocht.
Genau, jeder hat sein Zimmer, Kühlschrank wird geteilt mit den dazugehörigen Streitigkeiten, abends wird gekocht, je nachdem wer da ist, die anderen sind oft abends unterwegs auf irgendwo bei anderen Freunden oder Leuten, und
Wir sind so die auch tagsüber ab und zu da sind, weil wir halt so ein antizyklisches Arbeiten haben, wann es gerade passt. Das heißt, wir sind, glaube ich, schon auch die, dadurch, dass wir viel uns mit der Sprache beschäftigt haben, die mit den 5 Leuten, die da arbeiten, total eng zusammengewachsen sind. Das sind so
Sprache heißt, ihr habt Dari gelernt?
Genau, wir haben Dari gelernt. Pashto habe ich 3 Worte angefangen, aber es ist mir momentan noch ein bisschen zu
viel. Wie schwer ist Dari?
Dari ist sehr einfach. Es gibt keine Artikel. Die Grammatik ist extrem überschaubar, und vor allem ist die Sprache sehr blumig.
Jetzt machen wir dieses einzigartige Experiment. Ich frage auf Deutsch und Ronja antwortet auf Dari. Und Niklas versucht, rück zu übersetzen.
Er versucht, einen Teufel zu tun, um das zu korrigieren.
Also, das schönste Erlebnis 2014 in Kabul?
Oh, jak zavale bisyon muskila samo fikre maske ke vachte khoshtelin amesha as vachte ke moam roye dostoemo nesdik mishinim.
Okay, Niklas?
Das ist eine schwierige Frage, aber am schönsten ist natürlich immer, wenn wir mit unseren Freunden uns treffen, zusammensitzen, Tee trinken.
Das schlimmste Erlebnis 2014?
Wachte Harub Tarin Bud Iwachtke Damo in November bis ja in Fejar Bud war Takriban Arros Jak in Fejar Bud.
Im November eine Zeit, als innerhalb von 2 Wochen eigentlich jeden Tag irgendeine Form von Anschlag, Explosion war, die wir immer gehört haben, die direkt bei uns um die Ecke waren.
Ja. Was heißt auf Dari der Satz, du kannst mir alles erzählen?
Du mit und immer Archise
Bugui. Okay. Also, wenn ich das sogar ganz von außen beurteilen darf, es scheint so, dass ihr die Sprache richtig gut könnt.
Wir können uns einigermaßen verständigen. Es ist jetzt so, im politischen Bereich fehlt wahnsinnig, wahnsinnig viele Vokabeln. Und wenn mir jetzt jemand was über Medizin erzählt, dann muss ich passen. Aber so im Alltag kommen wir gut
rum. Und mit großer Wahrscheinlichkeit wird man von Menschen dort dann auch ganz anders wahrgenommen und angenommen, wenn man halt deren Sprache spricht.
Ja, wir haben jetzt einmal die gegenteilige Erfahrung gemacht. Aber ansonsten ja. Manchmal ist es so, dass wenn du mit irgendwelchen Sicherheitskräften sprichst und du hast afghanische Klamotten an und du sprichst die Sprache, dann sind die eigentlich sicher, du bist entweder ein Spion oder irgendwas anderes Schlimmes. Wenn du als Ausländer plötzlich die Sprache sprichst, dann kontrollieren sie dich vielleicht ein bisschen mehr an den Checkpoints. Ansonsten öffnet es dir 1000 Türen und macht total viel Spaß.
Was hast du für Klamotten da angehabt?
Freunde von uns nennen es Pyjamas, Perrontumband. Das ist so Pluderhosen und so ein hängendes Oberteil. Ja. Wenn ich damit rausgehe und mit so Plastikschlappen für 50 Cent vermarke und einer Plastiktüte, dann schaffe ich es manchmal, dass der Taxifahrer erst im Taxi merkt, dass ich Ausländer bin. Das sind die schönsten Tage.
Was hast du angehabt, Ronja?
Ich habe auch Pluderhosen an und so ein Kleid, das übers Knie geht, aber ich bin sehr groß und habe blaue Augen und nicht ganz schwarze Haare, und damit falle ich leider total auf, egal wie ich mich anziehe.
Hast du meine Burka angezogen?
Nee, habe ich nicht.
Gar nie?
Mm-mm.
Weil du es nicht wolltest oder weil es sich nicht ergeben hat?
Es hat sich nicht ergeben. Also ich habe keine gebraucht sozusagen, weil ich nie auf Wegen unterwegs war, wo ich das Gefühl hatte, ich wäre sicherer in der Burka. Gerade weil ich auch sehr groß bin, fällt es einfach auch in der Burka noch auf, dass ich Ausländer bin. Es hat sich nie ergeben. Ich war jetzt eigentlich nie. Also ich habe Frauen in Burka nur getroffen, wenn sie tatsächlich selber gebraucht haben. Ja. Und
Was heißt gebraucht?
Also wenn wir irgendwie auf der Straße waren oder es waren fremde Männer dabei und sie hätten sich ausziehen müssen quasi, damit ich die anziehen hätte können. Und
ach so, okay.
Das kam mir dann auch so ein bisschen zirkusmäßig oder zoomäßig vor, zu sagen, so, ach, ich will auch mal die tolle Burka tragen. So, deswegen, mich interessiert es total, aber ich habe es bisher hat sich irgendwie nur nicht ergeben.
Welche Frauen in Kabul tragen Burka, welche nicht? Kann man das sagen?
Nee, das kann man nicht sagen, weil es oft auch auf den Kontext drauf ankommt. Also es gibt zum Beispiel ganz viele Menschenrechtlerinnen oder Anwältinnen, Ärztinnen, die dann die Burka tatsächlich anziehen, um unbemerkt zu einem Haus gehen zu können und Leute zu besuchen. Und die Nachbarn denken dann, ach, es ist nur Familie. Und dabei ist es eben irgendwie eine Ärztin, die gerade eine kritische Untersuchung macht oder so.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Ronja von Wurm Seibel und Niklas Schenk, die das Jahr 2014 im Wesentlichen in Afghanistan verbracht haben. Ihr habt zusammen Filme gemacht. Ronja hatte eine Kolumne bei der Zeit und Ronja hat jetzt auch ein Buch veröffentlicht über dieses Jahr in Afghanistan, ausgerechnet Kabul, 13 Geschichten vom Leben im Krieg. Gehört zu diesem Leben im Krieg für dich im Rückblick auch der Besuch im Frauengefängnis von Kabul?
Der Besuch war ein Tag, beziehungsweise eigentlich nur eine halbe Stunde effektiv. Von daher ist jetzt nicht mein richtiges Leben gewesen oder okay, das Leben der Leute. Aber das war ein sehr prägender Moment, weil ich oft von dem Leben der Frauen gar nicht so viel mitbekomme in Kabul, selbst als ausländische Frau. Und dort war es einfach ein Ort, wo nur Frauen waren und vor allem die Frauen, denen es wirklich ja auf gut Deutsch beschissen geht.
Wie hast du es geschafft, da reinzukommen?
Das haben wir afghanischen Anwältinnen zu verdanken, die uns da mitgenommen haben am Weltfrauentag, weil sie Schals verteilt haben sozusagen okay, als Geschenk. Und die haben uns mitgenommen.
Welche Frauen sitzen aus welchen Gründen da drin?
Ganz viele Frauen, die aus sogenannten Moral Crimes sozusagen verhaftet oder ins Gefängnis gekommen sind. Das heißt, sie sind von zu Hause weggelaufen und die Tatsache, dass sie weggelaufen sind, unterstellt dann oft automatisch, dass sie Sex hatten mit einem anderen Mann außerhalb der Ehe und das führt dann dazu, dass sie verhaftet werden. Das ist gegen das Gesetz. Also diese Verhaftung ist gegen das Gesetz, wird aber trotzdem oft durchgeführt, haben uns zumindest die Anwältinnen dort erzählt.
Aus welchen Gründen noch sitzen Frauen da ein?
Wir haben eine Frau getroffen, die hatte das Armband ihrer Schwester gestohlen. Ich sage es in Anführungszeichen, weil sie das sozusagen genommen hat, nachdem die Schwester gestorben ist. Und sie hatte die Schwester gepflegt über Jahre hinweg. Mhm. Und die Familie des Mannes der Schwester hat sie daraufhin verhaften lassen. Und die war ein Jahr im Gefängnis und sollte an dem Tag, an dem wir sie besucht haben, eigentlich freigelassen werden. Aber dazu muss ein männlicher Verwandter der Familie sie abholen. Und der ist nicht gekommen. Und diese Frau war am Boden zerstört, weil das sozusagen die Ungewissheit ihrer Zukunft war.
Das klingt so in der Summe nach absolut patriarchalischen Strukturen in diesem Land.
Ja, zumindest im öffentlichen Leben würde ich sagen, ja. Gleichzeitig darf man nicht unterschätzen und das erleben wir auch immer wieder, was für eine starke Stellung die Frauen in der Familie oft haben, wie viel Respekt sie dort auch haben, gerade oder vor allem die Mütter, unverheiratete Frauen eher nicht. Aber gerade die Mütter, die bekommen sehr viel Respekt dafür, dass sie eben diese riesigen Familien, auch dort haben die Leute oft noch 7, 8, 9, 10, 11 Kinder, irgendwie im Griff haben, erziehen. Auch die Sichtweise so, es ist, viele Afghanen sagen auch viele afghanische Männer, Frauen müssen gebildet sein, denn sie erziehen unsere Kinder. Ja. Also das ist auch sehr stark.
Habt ihr auch Familien erlebt, in der ein Mann 2, 3 oder 4 Frauen hat?
Er lebt nicht. Ein Bekannter von uns hat zweimal geheiratet. Seine erste Frau ist aber gestorben bei der Geburt eines Kindes. Wir hören dann immer mal wieder von jemandem, der 2 Frauen hat. Aber es ist schon die Ausnahme.
Ja, und das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Das ist ja im Wesentlichen auch ein Versorgungsmodell, dass Frauen, die aus welchen Gründen auch immer allein sind, sich nicht selber versorgen können, dann auf diese Art und Weise eine Versorgung und auch einen Schutz möglicherweise haben, oder?
Genau, also es gibt ungefähr 2 Millionen Witwen in Afghanistan über der 30, 40 Jahre Krieg eben hinweg. Und bei denen ist es dann eben oft so, dass die dann an den Bruder oder an den Schwager verheiratet werden, was natürlich auf eine Art irgendwie für unser Verständnis grausam ist, aber auch dazu führt, dass sie wirtschaftlich jemanden haben, der sie versorgt.
Ihr wart 2014 in Afghanistan. 2014 ist in Afghanistan die deutsche Fotografin Anja Niedringhaus ermordet worden. Mit anderen Worten, in Afghanistan zu leben ist gefährlich. Wir sprechen gleich drüber.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Unsere beiden Gäste, Ronja von Wurm Seibel und Niklas Schenk, 2 junge Journalisten, die 2014 in Afghanistan waren, also in dem Jahr, in dem die deutsche Fotografin Anja Niedringhaus ermordet wurde. Ich weiß nicht, habt ihr sie gekannt, erlebt?
Nee, wir haben sie persönlich nicht gekannt und wir haben natürlich viel von ihrer Arbeit gehört und gesehen vor allem, aber wir haben sie nie getroffen.
Ja. Als sie ermordet wurde im April des Jahres 2014, nicht in Kabul, ich weiß nicht, 100, 150 Kilometer von Kabul entfernt, Wie war das für euch, als ihr diese Nachricht dann empfangen habt?
Ist tragisch, wie sie erschossen wurde, brutal. Sie war mit dem afghanischen Militär unterwegs und wurde dann von den Polizisten erschossen. Wir haben das, so tragisch es war, nicht so sehr auf unsere Sicherheitslage in Kabul bezogen. Wir hatten nicht das Gefühl, da hat sich was verändert. Sie war ein Host, sie war in einer wirklich gefährlichen Provinz, um zu sehen, was, das war der Tag vor der Wahl, um zu sehen, was dort passiert. Und in Kabul an sich war es zu der Zeit für uns kein Unterschied, wie wir uns danach oder davor bewegt haben.
Dieser Polizist, der dann erst, glaube ich, zum Tode verurteilt wurde, jetzt ist die Strafe umgewandelt worden in 20 Jahre Gefängnis, hat sich, soweit ich das sehe, nie irgendwie zu dem großen Warum geäußert, warum er diese Frau getötet hat, oder?
Also am Anfang gab es Berichterstattung, dass es so eine Art Vergeltungsschlag gegen einen Angriff der NATO-Truppen auf Zivilisten war. Aber ich bin da auch immer sehr vorsichtig bei diesen Nachrichten, weil man nie so genau weiß, stimmen die oder nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es da nicht immer nur einen Grund gibt. So, was man hört, hatte es nichts mit ihr als Person zu tun.
Wie habt ihr euch in Afghanistan geschützt?
Muss ich kurz überlegen, was davon wir erzählen. Also grundsätzlich versuchen wir einfach möglichst wenig aufzufallen. Wir fahren mit normalen Taxen durch die Stadt. Wir haben keine Schutzwesten, wir haben keine Helme und diese ganzen Dinge nicht. Das wäre auch aus meiner Sicht total übertrieben in Kabul. Wir haben, aber das zweite große Risiko sind Entführungen oder vor allem das Risiko, wir haben einfach einen sehr unberechenbaren Alltag. Also es gibt Tage, da bleiben wir ganz zu Hause, dann sind wir an einem Tag gehen wir um 5 Uhr morgens raus, am anderen Tag um 7 Uhr, weil wir einfach kein Büro und keine festen Bürozeiten haben.
Niklas, seid ihr immer zu zweit raus, um auch aufeinander aufpassen zu können?
Häufiger, als wir es jetzt in Deutschland machen würden, aber es kommt auch vor, dass einer alleine loszieht. Und dann aber mit Freunden, mit den Jungs, mit denen wir fahren, das sind eine Handvoll, eigentlich meistens mit afghanischen Klamotten. Also was witzig ist, weil wir manchmal zu Freunden von uns gehen und wir sind die Einzigen, die afghanische Klamotten anhaben. Ich war bei der Hochzeit, da waren 500 Männer und ich war der Einzige mit afghanischen Klamotten, weil ich es nicht gerafft habe, dass alle dort westliche Anzüge anziehen. Aber so, um uns im Straßenbild zu bewegen, wenn wir laufen wollen, dann ziehen wir uns so an.
Hat es die eine gefährliche Situation in diesem Jahr 2014 gegeben?
Glücklicherweise nicht.
Für mich ein paar Küchengeräte. Ich habe dann irgendwann angefangen, immer zu erschrecken, weil ein Schrank, der vom Laster geladen wird, nicht unähnlich klingt wie eine Explosion einen Kilometer entfernt. Und es gab dann irgendwann so eine Serie von Waschmaschinen, die ich für Helikopter gehalten habe und solche Sachen, wo Ronja mich mit aufgezogen hat. Aber es gab ganz viel, was wir in der Nachbarschaft gehört haben, aber nie was, wo wir in der Nähe gewesen wären oder betroffen.
Gehört heißt dann auch Schüsse, Explosionen. Konntet ihr dann hinterher rausbekommen, was da passiert ist jeweils?
In den meisten Fällen bekommt man es recht schnell raus über Twitter, über die Nachrichten. Die Afghanen sind, oder zumindest in Kabul sind die Afghanen sehr im Internet sehr aktiv. Es gab jetzt, kurz bevor wir abgeflogen sind, einen Vorfall. Da gab es in der Nacht 2, 3 Explosionen und Schießereien. Da habe ich bis heute nicht erfahren, was es ist. Und das ist dann gleich auch ein sehr viel komischeres Gefühl, wenn irgendwie nicht darüber berichtet wird.
Meistens geht es sehr schnell. Also meistens hast du Hashtag Kabul, dann hast du da 3, 4, 5 Journalisten, die für Nachrichten gerade recherchieren, die Polizeidienststellen abklappern und so weiter, und das ist total eingespielt. Die wissen dann relativ schnell, wer war wahrscheinlich das Ziel, wie viele Angreifer, dann am Ende so die Zahlen, die es auch in die internationalen Medien schaffen, wie viele sind gestorben, was passiert.
Die Bilanz dieses langen Afghanistan-Einsatzes der internationalen Truppen. Wir versuchen, diese Bilanz zu ziehen. Wie viel hattet ihr in diesem Jahr 2014, da ihr und als ihr in Afghanistan wart, mit der Bundeswehr dort zu tun?
Wir hatten einmal, waren wir 4, 5 Tage im Lager in Mazar-i-Sharif. Da haben wir recherchiert, weil wir einen Film gemacht haben darüber, wie die NATO auf Trainingsgeländen, wo ihre Soldaten trainieren müssen, Blindgänger hinterlässt, die Menschen töten. Und das in einem ziemlich großen Ausmaß. Also die haben ungefähr nochmal die Fläche verunreinigt, die noch aus früheren Konflikten mit Minen und anderen Blindgängern verseucht war. Das war ein Riesenproblem und dem sind wir so ein bisschen nachgestiegen und waren dazu ein paar Tage im Bundeswehrfeldlager und ansonsten in Kabul mal so ein Tag, mal ein Interview im Hauptquartier oder so.
Und bei diesem Thema, das Niklas gerade angesprochen hat, Ronja, wie auskunftsfreudig war die Bundeswehr da?
Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, mit der Bundeswehr als Journalist zu kommunizieren. Zum einen, weil die, glaube ich, viele schlechte Erfahrungen gemacht haben und zum anderen, weil sie einfach so ein bisschen die Einstellung haben, man muss nicht alles teilen an Informationen. Wir haben versucht, sehr, sehr intensiv versucht, mit denen ins Gespräch zu kommen. Wir haben auch, was wir sonst nicht machen, mit ganz viel Zeit Vorlauf gesagt, so bitte, wir würden gerne darüber reden. Uns geht es auch nicht darum, jetzt wahnsinnig zu konfrontieren, sondern wir würden uns gerne darüber austauschen, wie kann das überhaupt passieren, dass eben diese Blindgänger zurückgelassen werden. Ja. Wir sind damit leider ziemlich abgeblitzt.
Wie habt ihr die Stimmung in diesem Lager in Mazar-i-Sharif in Erinnerung? Das Leben der Soldaten dort, hat sich das sehr unterschieden von eurem Leben in Kabul?
Zu der Zeit vor allem drastisch, weil zu der Zeit eigentlich der Großteil der Soldaten schon nur noch mit dem Abwickeln der logistischen, dem logistischen Rückzug da irgendwie beschäftigt waren. Das heißt einfach, zu der Zeit waren 90-95% der Soldaten überhaupt nicht mehr draußen und hatten dementsprechend einfach ein Zerrbild von dem, was draußen passiert. Und ja, ich glaube, das sind einfach zwei Welten komplett.
Aus eurer Sicht, dieser Bundeswehreinsatz in Afghanistan, hat der sich gelohnt?
Ist natürlich eine schwierige Frage, weil man nicht weiß, was wäre gewesen, wenn es sie nicht gegeben hätte. Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, dass es eine Illusion ist, zu sagen, in den 12, 13 Jahren kann man ein Land von Grund auf so ändern und dann auch noch von außen und dann auch noch nach einigermaßen westlichen Maßstäben, die mit der Gesellschaft erstmal selber nichts zu tun haben. Und vor allem dann, wenn man so getrennt von der Gesellschaft lebt als Ausländer und sehr wenig auf die afghanische Perspektive zurückgreift, die in großen Teilen doch vorhanden ist, auch in einigen Bereichen. Und das andere ist eben, ja, dass man nicht auch noch mit dem Abzug dann so viel Mist und so viel Schaden hinterlässt, wie es jetzt in Form von diesen Blindgängern eben leider passiert. Dass die afghanischen Minenräumer werden jetzt teilweise gar nicht mehr bezahlt, weil das Funding abgenommen hat. Also das heißt, auch der Krieg verlängert sich noch unnötig weiter nach hinten.
Es gab ja immer auch Meldungen, wonach sich das Deutschlandbild der Afghanen verändert hätte. Also am Anfang waren sie sehr deutschfreundlich, dann mit dem, was passiert ist, auch sozusagen in Verantwortung dessen, was die USA gemacht haben, hätte sich dieses Deutschlandbild verschlechtert. Habt ihr das auch so wahrgenommen?
Ich denke, dass sich das auch regional stark unterscheidet. Prinzipiell ist es schon so, dass wenn du nicht speziell als deutsches Militär jemandem gegenübertrittst, sondern einfach als Deutscher dich zu erkennen gibst, ist in aller Regel eine freudige Reaktion. Nach wie vor. In Kabul gibt es eine lange Geschichte deutscher Schulen, deutsch-afghanische Freundschaft. Dieses Jahr jährt sich der Freundschaftsvertrag zum 100. Mal. Da gibt es schon viele, die sich dessen bewusst sind, erstaunlich viele. Aber klar, in Kunduz gab es Organisationen, die natürlich nach diesem Angriff damals nicht weiterarbeiten konnten, weil sie mit den Deutschen zusammengebracht wurden.
Unsere beiden Gäste heute Vormittag in Leute sind Ronja von Wurm-Seibel und Niklas Schenk. Beide waren ein Jahr in Afghanistan. Über ihre Erlebnisse dort hat Ronja ein Buch jetzt veröffentlicht mit dem Titel Ausgerechnet Kabul, 13 Geschichten vom Leben im Krieg. Wird, Frage, in diesem Leben im Krieg eigentlich auch gelacht?
Sehr viel. Die Afghanen sind große Witzekünstler. Es gibt die Witze über die Wardakis, das sind so ein bisschen die bei uns die Ostfriesen sind. Es gibt die Witze über die Kandaharis, die den Witzen nach alle schwul sind, was in Afghanistan natürlich total verpönt und geht überhaupt nicht. Aber es werden ständig Witze darüber gemacht, bei jeder Gelegenheit.
Das heißt, es gibt auch, wenn man da in diesem Kabul lebt, sowas wie einen Alltag, eine Normalität. Und die schwierige Situation lastet nicht von morgens bis abends auf den eigenen Schultern?
Beides, ne? Also total der Wille dazu, Humor einzusetzen, um mit der Situation umgehen zu können, aber zugleich auch was wir aus der Ferne nie hätten in der Art verstehen können, ist, wie stark die Erlebnisse, die im eigenen Leben, in der eigenen Familie, im nahen Umfeld passiert sind, die Leute mit sich rumtragen. Wie stark das belastet, wie sie schlafen, wie sie Konflikte lösen, wie sie miteinander umgehen, wie sie sich bewegen, alles.
Erschwert wird das Ganze natürlich jetzt dadurch, dass die ausländischen Truppen rausgehen. Die Amerikaner bleiben erstmal etwas länger. Auch die Bundeswehr hat noch ein paar Soldaten da. Aber perspektivisch bedeutet das für zum Beispiel die Afghanen, die mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben, was?
Ja, da haben jetzt viele Schwierigkeiten, vor allem die das sehr öffentlich gemacht haben. Also vor allem die in die Dörfer gegangen sind und mit den Leuten gesprochen haben, jetzt mehr als vielleicht irgendwie derjenige, der im Camp die Toiletten sauber gemacht hat oder so. Aber die stehen natürlich unter einem großen Druck. Ganz viele von denen bekommen Drohungen nach wie vor. Und es gibt zwar jetzt ein Visaprogramm für sogenannte Ortskräfte, nennt die Bundeswehr und die Bundesregierung die. Das ist aber nach wie vor sehr, sehr zäh und es dauert extrem lange, also wirklich teilweise bis zu einem Jahr und noch länger, bis jemand überhaupt so ein Visum bekommt.
Was ist das Worst-Case-Szenario, dass die Taliban zurückkommen und die Hinrichtung, die es schon mal gegeben hat im Fußballstadion von Kabul, dass es die wiedergeben wird in der Zukunft?
Die Prognosen sind, können wir nicht wirklich verlässlich machen. Was wir spüren können, ist, dass als die Taliban das erste Mal gekommen sind, haben sie einen Bürgerkrieg beendet, da wurden sie als Befreier zumindest erhofft. Mhm. Jetzt wissen die Leute, was auf sie zukommen würde. Es ist viel klarer, die Taliban sind eine Kriegspartei. Das ist was, was mir Hoffnung macht, dass es nicht in derselben Form passieren kann. Gleichzeitig sind jetzt wieder so erste Gespräche angelaufen, es gab Treffen und es ist auch denkbar, irgendwann eine politische Lösung zu finden.
Und dann gibt es ja, Ronja, die letzten Meldungen, wonach der Islamische Staat sich inzwischen auch für Afghanistan interessiert. Wie schätzt du das ein?
Ja, ist immer extrem schwer zu sagen, was in den Provinzen alles vor sich geht. Aber was wir so mitbekommen haben, ist, dass es bisher wirklich einzelne Kommandeure sind, die entweder übergelaufen sind oder sich auch so ein bisschen dazu bekennen, weil es gerade ja fast schon modern ist oder damit man vielleicht auch mehr der Regierung Angst machen kann und sagen kann, hey, wir brauchen mehr Geld, damit jetzt hier nicht der Islamische Staat kommt. Das ist ganz schwer, da die Grenzen zu ziehen.
Vielen und umgekehrt Dank. Kann man sich auch einfach attraktiv machen für Gelder innerhalb dieser militanten Szene mit.
Okay. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und alles Gute und kommt gut zurück nach Hamburg.
Eins gehört. SWR 1.